Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay, will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran. Lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und tätige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen, die Werbung gleich gemacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör auf den Nachrichtensprecher. Lage immer dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerbischt, weil ein Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben?
Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen. Sagt wieso beim Frühstück oder Abendbrot die Frage warum so gnadenlos an Tagen.
Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied kennt von Fettes Brot, das, wie man am Video erkennen kann, auch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist und trotzdem eine Thematik behandeln, die, glaube ich, wir heute noch kennen und uns vielleicht sogar mehr als je zuvor betreffen. Wir leben unser Leben, leben in den Tag rein, gehen morgens zum Bäcker und machen es uns schön gemütlich am Frühstückstisch und werden gestört von Nachrichten, von Naturkatastrophen, Todesmitteilungen, von Kriegen, schlimmen Dingen. Und wir sagen uns, was soll das? Das passt doch nicht zusammen. Wir leben und es gibt Tod. Heute am Ewigkeitssonntag nutzen wir diese Möglichkeit, um da uns mal bewusst zu machen. Wenigstens einmal im Jahr, dass wir sagen, dieses Thema Tod, was wir so gern ja doch verdrängen im Alltag, dass wir das mal ein bisschen hochholen und vielleicht, wenn auch nur einmal im Jahr, es auf uns wirken zu lassen. Vielleicht geht es dir auch anders, vielleicht denkst du öfters über den Tod nach, über deine Endlichkeit. Ich merke das bei mir ab und zu, dass vor allen Dingen, wenn die Tage ein bisschen düsterer werden und ich habe dann so Duschgedanken zum Beispiel, dass ich dann dusche und denke so, und mir kommen plötzlich so Gedanken wie oft werde ich denn meine Eltern noch sehen? Also denen geht's gut, also es ist jetzt gar nichts Schlimmes, aber dass man sich mal hochrechnet. Ich sehe die, wie oft sehe ich die im Jahr 4-mal und dann kann man ja irgendwas hochrechnen und kommt auf Zahlen. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Gedanken, dass man dann überlegt, hoppla, habe ich noch so viel mit der Person? Ist noch so viel? Und wenn man nicht aufpasst, kann man da, glaube ich, in einem ganz schönen Loch verschwinden und im Loch bleiben, weil man denkt, es ist alles irgendwie endlich, alles ist nicht greifbar und man kann sich eigentlich an dem Glück, an dem, was man hat, eigentlich nicht festhalten. Wie geht's dir bei solchen Gedanken? Ist da, wenn du an deinen eigenen Tod vielleicht mal denkst, kommt da Angst auf? Kommt da Trauer drauf hoch über Chancen, die du vielleicht verpassen wirst, was du nicht mehr erleben wirst? Kommt da Wut auf? Kommt da vielleicht auch Dankbarkeit auf über das, was du schon erlebt hast in deinem Leben bisher? Ich glaube, dass sich diesen Blick auf das Ende des Lebens oder überhaupt auf Leben in Zeit zu rechnen und an die Endlichkeit, dass das sich im Laufe des Lebens ändert. Ich bin hier als ein 30-Jähriger und ich glaube, ich habe einen ganz anderen Blick auf das Leben als manche Ältere von euch. Und ich muss sagen, es ist immer beeindruckend, wenn man ältere Leute kennenlernt, die voll Dankbarkeit zurückblicken. Das beeindruckt mich. Wir sind mitten in der Predigt, beziehungsweise nicht mehr mittendrin, wir beenden heute die Predigtreihe um den Psalm 23. Und wie in den 6 Wochen zuvor, möchte ich den gern auch gleich mit euch lesen. Und genau, lad euch ein, da mitzumachen. Marc, du kannst mal die nächste Folie machen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn man sich diesen Psalm anguckt, kann man auch sehen, wie da vielleicht auch ein ganzes Leben drin steckt. Was anfängt in einem jugendlichen Anfang, voll grüner Wiesen und Überfluss. Und man kann schon die Schafe bildlich sehen, wie sie sich an dem frischen Wasser freuen. Weiter geht's übers Lernen, das geführt werden, dass man lernt, was ein guter Weg ist, was mir gut tut, was meiner Seele gut tut. Und dann geht der Weg auch weiter durch schwarze Zeiten, durch dunkle Täler und man erlebt, wie Gott dabei ist. Und weiter erlebt man vielleicht, wie man auch Gegenwind bekommt, wie nicht immer alles einfach geht und es nicht immer gleich eine Lösung gibt, sondern es auch, ob es jetzt Personen, ob es ich selbst vielleicht sogar bin, der mir als Feind sogar gegenübersteht. Und dann kann man erleben vielleicht, wie beschenkt man doch ist, wie viel Gutes man doch bekommt. Und im Vers 6, den wir heute im Genaueren anschauen wollen, wo es heißt, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen, mein Leben lang. Wo schon das Ende des Lebens schon angesprochen wird. Das mal für mein Leben lang soll das sein. Und schon der Blick darüber hinaus. Der Ausblick in die Ewigkeit. Ich möchte gern diesen Vers 6, Marc, du kannst mal die nächste Folie machen. Diesen Teil möchte ich heute gern in zwei Teilen betrachten. Zuerst dieser Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und im zweiten Teil eben, wo es dann um das Haus des Herrn für immer geht. Ich weiß nicht, wer von euch Donald Duck kennt. Wahrscheinlich kennt jeder dieses Universum rund um Entenhausen von dieser lustigen Ente Donald Duck. Und wenn man mal guckt, was Donald Duck ausmacht, ist es eigentlich, der ist jemand, der arbeitet und hat Pech. Und das ist immer ganz unterhaltsam eigentlich zu lesen oder zu sehen von jemandem, der sich richtig viel Mühe gibt und dann irgendwie doch grandios scheitert und irgendwie dann doch es nicht schafft und Hilfe bekommt. Aber jemand, der an sich, wo man sagen kann, na, der hat's versucht. Und da gibt's seinen Onkel Dagobert, der Reiche, der immer in seinem Geld badet. Der ist anders. Der arbeitet auch viel, aber der hat Glück. Der ist jemand, der Erfolg hat, dessen Bestrebungen zu einem Ziel kommen. Dann gibt's die Neffen von Dagobert Duck, das sind Tick, Trick und Track. Die sind auch fleißig, arbeiten vielleicht auch und haben manchmal Glück, manchmal Pech, aber sie sind glücklich. Das merkt man, die sind glücklich. Und dann gibt's noch eine Person, die eher unbekannt ist. Das ist die Person Gustav Gans. Gustav Gans ist eine Person, die arbeitet nicht und hat Glück. Was für eine Kombination. Da gibt es eine Szene zum Beispiel, alle wollen in ein Konzert reinkommen und oh, wie kommen wir da rein, alles ganz schlimm. Und finden eine Karte oder haben eine Karte sich erworben, die geht dann verloren und hier und da und alles ganz, ganz schlimm. Der Gustav, der hat keine Karte, der geht da ganz gemütlich hin und ups, da liegt einer auf dem Boden. Geht rein und ist im Konzert. Und so ist es die ganze Zeit. Kümmert sich um nichts und hat Glück. Wer ist der Gewinner von diesen Personen? Wer ist der, wo wir sagen können, wenn wir mit dem tauschen könnten, das wäre es doch. Jemand, dem das Glück zufällt. Kennen wir Gustavs in unserem Leben um uns rum? Leute, denen das Glück förmlich zufliegt, die irgendwie immer irgendwie ein bisschen besser dabei wegkommen. Ich meine, es ist von dem Autor, von den Comics auch so gedacht, dass man sich also selbst eher mit dem Donald eher in Verbindung bringt, wo man sieht, man versucht's und mal klappt's und meistens ist es irgendwie irgendein Chaos, was dann endet. Und wir selbst merken, naja, wir haben doch schon recht viel Pech und merken das. Ah, schon wieder eine rote Ampel. Eine rote Welle, keine Ahnung, man fährt fünf Minuten später los und dann noch eine rote Welle. Na klasse, habe ich doch wieder mal Pech gehabt. Oder man vergleicht sich immer mit den Erfolgreichsten und sagt, ja und ich, wie komme ich dabei weg? Ich bin der Pech hat. Ich habe das Los nicht ganz so gut erwischt. Ich brauche mich jetzt auch nicht beschweren, aber so viel Glück wie der, da, das habe ich nicht. Und wieso passiert sowas immer mir? Kennt ihr solche Gedanken, wo ihr euch denkt, eigentlich bin ich der Donald, ich bin der, der Pech hat, der nicht so gut wegkommt. Aber was tun die anderen? Was tun die anderen besser? Was tun die anderen besser, um mehr Glück, um mehr Erfolg zu haben, um mehr rauszuholen? Und die Frage, sind sie glücklicher? Kennt ihr solche Gedanken, wie ihr euch mit eurem Umfeld vergleicht? Es heißt hier, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist eigentlich genau das, was dem Gustav begegnet, was dem Gustav betrifft. Der hat immer Glück und Gott sagt, das wird dir aber auch folgen. Das Gute und Barmherzigkeit, das wird dir dein Leben lang folgen. Das sage ich dir zu. Vielleicht können wir auch Glück dazu sagen, aber er sagt zu, ihr werdet das erleben und das geht weiter. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Verfolgt von Gutem. Bist du schon mal verfolgt worden von etwas, was du nicht abschütteln konntest? Oder wurdest du schon mal, bist schon mal im Auto gefahren und hast dann die Polizei gesehen und dachtest, oh, ich habe vielleicht doch was getrunken oder war ich zu schnell? Oder man wird dann ein bisschen und denkt sich, oh, was könnte es sein? Hoffentlich halten die mich nicht an. Und dann hat vielleicht schon jeder mal so überlegt, was wäre, wenn ich jetzt einfach, wenn die mich anhalten wollen, Gas geben würden. Der Christian, der bei der Polizei ist, der hat mir gesagt, naja, bei so Verfolgungsjagden, die kriegen die eigentlich immer. Das ist halt immer eine Frage der Zeit. Immer eine Frage, irgendwann geht der Sprit aus oder sonst was, aber meistens gewinnt dann doch die Polizei. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob es nur ein Gerücht ist. Ja, das sagt er wahrscheinlich einfach nur so. Wahrscheinlich stimmt das so. Aber dieses Bild von etwas verfolgt zu werden, ob es jetzt die Polizei ist oder sonst was, und man es nicht losbekommt. Man es nicht losbekommt. Wir kennen, glaube ich, viele Dinge, die wir nicht losbekommen. Rauch in den Klamotten zum Beispiel. Wir haben jetzt vor einer Woche Lagerfeuer mit den Abenteuerkindern gemacht. Das kriegst du nicht weg aus den Klamotten. Da musst du gut waschen, aber normal kriegst du den Geruch nicht weg. Das verfolgt dich. Oder Ohrwürmer. Wer hat diese nervige Sache erfunden? Dass man plötzlich irgendwelche Lieder im Kopf hat und die nicht weggehen. Die einen verfolgen. Oder Liebeskummer. Wer von euch hat schon Liebeskummer gehabt und sieht dann überall, wird dann erinnert an die Person und denkst so, sag mal, kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Überall eine Person, die so ähnlich aussieht. Man hört ein Lied, ein Geruch, sonst was und wird verfolgt davon. Oder ganz modern in unserer Zeit von Amazon-Werbung auf sämtlichen Websites, wenn man nur mal einmal einen Artikel gesucht hat, wird man verfolgt und wird das nicht mehr los. Ich glaube, dieses Verfolgtwerden assoziieren wir meistens mit schlechten Sachen, die wir nicht losbekommen. Hier heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Du wirst verfolgt von Gutem und das wirst du nicht los. Das ist genauso wie ein Gustav ganz nicht, weil er rote Socken anzieht oder sonst was Glück hat oder ihm Gutes verfährt, sondern er kriegt es nicht los. Genauso ist es bei uns, dass Gott sagt, Gutes und Barmherzigkeit folgen dir dein Leben lang. Egal was ist. Aber ich glaube, es ist oft schwer zu sehen. Schwer zu sehen, dass mir Gutes widerfährt. Dass das wirklich passiert. Wie gesagt, wir achten, glaube ich, eher drauf, wo wir Pech haben. Wo uns nicht Gutes widerfährt. Ich glaube, was uns helfen könnte, ist, wenn wir das anderen zusprechen. Wenn wir anderen zusprechen, du tust mir gut. Du hast letztens was gesagt, was mir gut getan hat. Oder wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Das finde ich schön. Ich mag dich. Dass wir Leuten was Positives zusprechen und ihnen somit suggerieren, dass sie was Gutes um dich herum haben. Und das dann zurückkommt. Wie wir gegenseitig das Gute im anderen sehen können und es ihm sagen können. Weil wir es oft selbst nicht sehen. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Vater Martin. Das ist auch so eine Geschichte, die oft im Weihnachtlichen, in der weihnachtlichen Zeit kommt, von einem Schuster, dem Gott sagt, ich werde dir begegnen, ich komme dich besuchen. Und er putzt seinen ganzen Laden und erzählt allen Leuten, dass Gott kommt und ist super happy drauf. Und weil er so glücklich ist, tut er denen ganz viel Gutes. Und am Ende kommt Gott nicht und er sagt, Gott, was soll das, wo warst du? Und Gott sagt, ich war doch da. Ich war in dem Straßenkehrer, den du reingelassen hast. Ich war in dem Kind, dem du ein Geschenk gegeben hast. Ich war in all den Leuten. Und ich glaube, dieses Prinzip ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Wenn Gott dir morgens sagen würde, ich will dir heute etwas Gutes tun, ich möchte dich beschenken. Wir gehen doch durch den Tag und denken, ah, könnte es das sein, könnte es das sein, und achten vielmehr auf die Dinge, die gut sind. Kann uns das vielleicht als Bild helfen, dieses Gute zu sehen? Und dann gibt es den Blick hin auf die Ewigkeit hin. Ich habe eine Frage an dich. Was könntest du mit Brief und Siegel unterschreiben? Was wirst du bis an dein Lebensende machen? Wirst du bis zum Lebensende deinem Partner treu sein? Wirst du bis zum Lebensende für deine Kinder da sein? Wirst du neugierig und lernbereit bleiben? Wirst du dein Leben lang aktiv sein? Wirst du dein Leben lang an Gott festhalten? Hoffnung haben? Gnädig sein? Ich muss sagen, wenn ich da auf was hundertprozentig wieder unterschreiben müsste, würde mir es schwerfallen. Ein Wunsch, das zu machen, ist klar. Aber wirklich zu sagen, was werde ich bis mein Lebensende machen? Fällt mir vielleicht Atmen ein. Das weiß ich, weil wenn ich nicht mehr atme, dann ist es eh vorbei. Aber hier nochmal, wo es heißt, dass das Gute und Barmherzige bis zum Lebensende kommt. Bis zum Lebensende, das steht fest. Das ist eine Zusage, die feststeht. Und dann heißt es, und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Ich meine, der Psalm, das ist bildlich. Es ist klar, dass Gott weder ein Hirte ist, noch dass er ein Haus hat. Es ist viel größer, aber ein Bild, was in uns Gefühle anregt, Bilder schafft. Aber Jesus bedient sich diesem Bild auch und sagt mal in Johannes 14, Vers 2, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voran, um euch einen Platz vorzubereiten. Was für eine schöne Vorstellung, dass Gott für mich eine Wohnung vorbereitet. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus sich überlegt, ach, für den Micha mache ich was richtig Schönes. Der kriegt einen richtigen Band-Schlagzeugraum und nicht nur irgendein Schlagzeug, sondern das Beste. Und auch so schallisoliert, dass die Nachbarn nicht meckern und das wird richtig gut und auch, dass eine Band mit rein kann. Und dann kriegt er vielleicht noch ein Heimkino so rein mit viel Platz für Freunde und ganz toll. Und der Micha mag ja auch Ausblicke gern, von dem er irgendwo ganz weit gucken kann, auch in die Natur rein. Ja, das mache ich dem richtig gut. Vielleicht würde eure Wohnung anders aussehen. Vielleicht bei dir, Marc, dass du ein Zimmer voll Modelleisenbahnen hättest, die ständig rumfahren und vielleicht ganz Gehre abgebildet ist mit allen Straßenbahnen und man damit spielen kann und sich dran freuen kann. Oder bei dir, Andreas, dass da eine Fahrradwerkstatt mit auf jeden Fall drin ist, wo alles da ist und man den ganzen Tag sich verlieren kann, am Fahrrad rumzuschrauben und neue Teile anzubringen. Und ich weiß nicht, wie ihr träumen würdet, was in eurer Wohnung sein würde, die Gott für euch persönlich vorbereitet. Natürlich ist das ein bisschen Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel Schlagzeug spielen werde oder noch Filme gucken werde. Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Aber die Bilder, die angeregt werden, heißt, dass etwas für mich geschaffen wird. Ein Zuhause. Was braucht es, dass du dich wohlfühlst? Ist das Luxus und dass deine Hobbys möglich sind? Was braucht es, dass du zu Hause bist? Das heißt, du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist kein Gefängnis. Das ist keine Sache, wo Gott dich festhalten will, sondern wo er dir ein Zuhause schafft, wo du ankommen kannst, wo du zu Hause bist. Und nicht, weil da ganz tolle Sachen sind, sondern weil Gott da ist. Fühlst du dich bei Gott zu Hause? Fühlst du dich in Gottes Gegenwart hier auf Erden schon, dass du sagst, ja, ich habe in Gott ein Zuhause. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich in Gottesdiensten bin, wenn ich singe, wenn ich sonst was, aber wenn ich mit Gott irgendwie in Kontakt bin und merke, da kann ich zur Ruhe kommen, da gehöre ich hin, da bin ich da. Der Psalm 23 macht uns Mut oder kann uns Mut machen, auf diesem Zuhause entgegenzugehen. Kann es auch Lust machen, hoffnungsvoll in die Zukunft zu sehen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade fühlst, wenn man den Psalm 23 im Ganzen anschaut. Bist du der, der gerade über grüne Wiesen geht und sich freut an allem, was Gott dir geschenkt hat und du sagst, das Leben ist so geil, es ist so schön. Vielleicht bist du gerade an Punkten, wo es vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft ist, wenn du Dinge lernen musst, um dein Leben in eine neue Bahn zu lenken, wo du merkst, dass Gott an dir arbeitet und es nicht so leicht ist. Vielleicht merkst du aber auch, dass die Tage gerade ähnlich wie das im November der Fall ist, dass es düster wird, dass du vielleicht durch ein Tal gehst und hoffst, dass das endlich irgendwann zu Ende ist und dass wieder Licht kommt. Vielleicht spürst du, dass Dinge dir schaden wollen, dass du gegen Dinge ankämpfen musst, wo du erleben kannst, dass Gott bei dir ist. Und vielleicht kannst du auch auf das zurückblicken, auf die Jahre, über die ganze Zeit und sagen kannst, da hat mich Gutes verfolgt. Da war Gutes bei mir und da ist sehr viel mehr Gutes, als ich eigentlich auf den ersten Blick gesehen habe. Ich finde den Psalm 23 wunderschön, weil er uns einlädt, einen sehr großen Blick auf unser Leben zu haben. Ich weiß nicht, wie er euch in den letzten Wochen innerhalb dieser Predigtreihe begleitet hat, ob der euch vielleicht auch verfolgt hat. Ich hoffe, dass wir uns zur Ruhe kommen konnten und vielleicht einen neuen Blick auf unser Leben bekommen konnten. Und dass wir auch an Tagen, die uns vielleicht Angst machen, uns unsere Endlichkeit bewusst machen, dass wir da trotzdem sagen können, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, irgendwann zu Hause anzukommen. Amen.